Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Und das Lied, was ihr jetzt gerade gesungen habt, hätte Ken besser gar nicht besser passen zu der Predigt, die ich heute halten möchte. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Die Melodie klang ja schon so orientalisch. So habe ich das noch nie gehört. Ich war begeistert. Ganz toll. Und ich möchte euch einladen auf einer Reise nach Jerusalem. Aber die spielen wir jetzt nicht mit dem Stuhl. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Es gibt auch keine Verlierer. Ich lese uns den Predigttext. Da sollte jetzt, kann man das ja irgendwo sehen. Die Jungs an der Technik lesen mit, die machen dann die zweite Folie auf, dass ihr hier mit lesen könnt. Im Fall, mich kann jemand nicht so ganz gut verstehen. Es geht um die Heilung des Lahmen am Teich Bethesda. Wir lesen Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch, der dort 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hat. Soweit der Predigttext. Hier ist also die Rede von einem großen Fest der Juden. Wahrscheinlich war es das Laubhüttenfest. Da war Jerusalem voller Menschen. Da möchte ich Parallelen ziehen zum Tag der Sachsen am 3.9. diesen Jahres. Da war in Aue, also bei mir gleich um die Ecke. Die Stadt war rappelvoll, so wie wir uns Jerusalem vorstellen können. Da war viel Menschen, da war buntes Treiben, da waren unterschiedlichste Gerüche wahrnehmbar. Viele Dinge sind angeboten worden, mehr oder weniger interessant. Es gab unheimlich viel zu sehen. Die Leute im Auer Krankenhaus am Rande der Stadt hatten dazu keinen Zugang. Die hatten ganz andere Sorgen. Wann lassen die Schmerzen endlich nach? Wie lange wird die Krankheit dauern? Werde ich überhaupt wieder gesund? Welche Beeinträchtigungen werden bleiben? Muss ich gar sterben? Die Leute auf dem Fest hat das nicht interessiert. Jesus geht ganz bewusst zu denen, die am Rande der Gesellschaft stehen, zu den Kranken in die Heilanstalt. Wir würden heute Krankenhaus dazu sagen. Der Teich Bethesda liegt ganz in der Nähe des Löwentores. Vom Ölberg aus kann man es wunderbar sehen. Vielleicht 100 Meter danach in Richtung Stadtzentrum rechter Hand ist die Heilanstalt zu finden. Es ist beeindruckend. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Also hier gut zu sehen, wir stehen jetzt auf dem Ölberg und gucken rüber auf die Jerusalemer Altstadt. Ich weiß nicht, war schon mal jemand dort? Mal bitte melden, war schon mal jemand in Jerusalem? Klasse. Also, das ist auch gezeichnet. Wir haben dort das goldene Tor, das wäre eine eigene Predigt wert, wo die Verheißung ist, dass Jesus, wenn er wiederkommt, durch das Tor gehen wird. Haben es erstmal zugemauert, wird nicht helfen. Jesus kommt trotzdem wieder und wird auch dort durchgehen. Aber dass wir das schon mal gesehen haben. Und dort haben wir dann das Löwentor. Mal das nächste Bild bitte. So sieht's aus. Es ist schon ein paar Jahre her. Das ist jetzt nicht von gestern das Foto. Das ist eher vorgestern, aber da hat sich grundsätzlich nichts dran geändert. Dann mal bitte weiter. Und dann kommen wir an die Anlagen von Bethesda. Ja. So sah das dort aus. Bitte mal das nächste noch. Und dann werden wir hier, sagen wir, es ist ein Gemälde, was uns ein Stück hineinnehmen soll in die Atmosphäre, wie das dort gewesen sein könnte. Das lassen wir einfach stehen, das Bild. Das Löwentor auf Hebräisch Sha'ar Ha'arayot, auch Stephans Tor, ist eines der 8 Tore der Jerusalemer Altstadt. Es wurde zur Zeit Suleimans des Prächtigen 1538 errichtet. Dieses Tor führt nördlich des Tempelberges von Osten in das muslimische Viertel der ummauerten Stadt. Wenige Meter hinter dem Tor liegt auf der rechten Seite das Geburtshaus Marias, wenige Meter weiter die Kirche St. Anna und der Teich Bethesda. Wie ich dort sein durfte, da war gerade eine Gruppe aus Kenia. Andere Kultur, also die hatten Feuer, mein Lieber. Ihr habt super gesungen, ne? Das war richtig spitze. Und jetzt so orientalisch, das passt perfekt. Und die haben halt auf ihre Weise dort gesungen. War sehr interessant und sehr schön. Die vom Löwentor in die Stadt führende Straße geht nach einigen hundert Metern in die, denke ich, vielen bekannten Via Dolorosa über. Nun, 4 Fragen möchte ich zu unserem Predigttext stellen. Kann Jesus gesund machen? Zweitens, muss Jesus gesund machen? Drittens, ist mit körperlicher Gesundheit alles gut? Welches Medikament bringt Heil? Heilsgewissheit. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem Gesundheit. So wird oft zum Geburtstag gratuliert. Ohne Zweifel. Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Ohne Schmerzen, ohne Einschränkungen lebt es sich komfortabel und einfacher. Was gibt es nicht alles für Angebote, sich jung, fit und schön zu halten? Überall findest du Tempel für Schönheit und Fitness. Ich weiß sogar von einer Gemeinde, die bieten im Raum der Kirche Fitnessübungen zur Lobpreismusik an. Ich bin ehrlich, da spotte ich etwas mit Gott zur Traumfigur. Die sportambitionierten Geschwister unter euch mögen mir die Bemerkung verzeihen. Bist du nicht fit, kommst du nicht mehr mit. Der Mainstream ist voll davon. Uns wird die Illusion von ewiger Jugend, Schönheit und Kraft vorgegaukelt. Die Leute wollen heutzutage in Turnschuhen sterben. wenn das Sterben denn sein muss. Was sagt uns die Bibel zum Thema Altwerden? In Matthäus 6, Vers 27 zitiere ich: Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Ich lese aus Prediger 12 die Verse 1 bis 8 zum Thema Altwerden. Ich denke an deinen und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst: Ich habe kein Gefallen an ihnen. Bevor sich verfinstern die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren an dem Tag, wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen und die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden sind. Wenn sich verfinstern die durch die Fenster sehen und das Tor zur Straße hin geschlossen wird, während das Geräusch der Mühle dünner wird und ansteigt zur Vogelstimme, und alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Auch vor der Anhöhe fürchtet man sich, und Schrecknisse sind auf dem Weg. Und der Mandelbaum steht in Blüte, und die Heuschrecke schleppt sich mühsam dahin, und die Karber platzt auf. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus, und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht und das Schöpfrad zersprungen in den Brunnen fällt. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles ist nichtig. Den Text, den ihr jetzt gehört habt, da ist bestimmt nicht einfach. Ich zitiere mal so ganz kleine Sachen mal daraus und gebe die Deutung dazu. Verfinstern der Sonne und Licht, durch Fenster sehen. Das meint, die Augen, die Sehkraft lässt nach. Wolken nach dem Regen wiederkehren. Das ist eine Blasenschwäche. Der Regen kommt immer wieder. Du warst erst auf dem Klo und musst schon wieder. Die Wächter zittern und starken Männern sich krümmen, Hände und Beine zittern, die werden schwach. Also die Wächter vor der Tür, das sind bei Bedarf unsere Fäuste, die werden schwach. Und unsere Beine, die uns tragen, die sonst so stark sind, meine müssen ganz schön stark sein, ne? Ich esse gerne, aber die werden auch schwach und fangen an zu zittern. Müllerinnen müßig gehen, sie werden weniger. Wir mahlen unsere Mahlzeit, unsere Zähne werden weniger. Geräusch der Mühle wird dünner und zur Vogelstimme. Ja, das ist Schwerhörigkeit, Tinnitus. Töchter des Gesangs, das sind unsere Stimmbänder. Ich bin an einer Berufsschule tätig, da hast du so mit jungen Männern zu tun, da musst du ganz schön Zügel halten. Ne? Da musst du manchmal bei Bedarf laut werden. Und wenn dir dann die Stimme überschnappt, das ist mir schon mal passiert, na, da hast du für den Augenblick verloren. Ja, dann ist das manchmal so. Oder die Türen zur Straße sind geschlossen. Das heißt, soziale Isolation, alleine sein. Der Mandelbaum steht in Blüte. Ich bin auf dem besten Weg dorthin. Nicht, dass ich einen Mandelbaum drauf habe, aber das ist weißes Haar. Denn die Mandelblüten sind blüteweiß, wie man so schön sagt. Die Heuschrecke schleppt sich. Das ist Immobilität, das heißt Bewegungseinschränkungen. Na, wenn ich hier nach Görlitz fahre und steige hier aus in der Sohrstraße, dann sind so die ersten drei Schritte, da gucke ich lieber weg. Das war früher anders, aber das ist so. Oder die Karber platzt auf, das ist Appetitlosigkeit, das ist nicht mehr so den Mumm und ach nee, heute nicht, so in der Richtung geht es. Also, wenn man das liest, ne, bei diesen Aussichten, das setzt Nüchternheit ein. Das Altwerden, das sind Rückzugsgefechte. Das Niveau andauernder Fitness und Schönheit ist nicht zu halten. Das sagt der, der uns erschaffen hat. Und da muss es wissen. Jesus ist nun in der Krankenheilanstalt von Jerusalem und sieht den Lahmen liegen. Er weiß um dessen Beschwerden und die 38 Jahre seiner Krankheit. Genau so kennt Jesus auch dein Leben. Deine Haare sind gezählt. Die Gedanken, die Worte, das Innerste deines Herzens, alles bekannt. Ich bringe dazu mal Zitate aus der Bibel. Psalm 39 ist ja sehr hilfreich. Ich sage dir jetzt bloß noch die Verse an. Also Psalm 139, 5 bis 16. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde im Geheimen. Gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle hineingeschrieben. Die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Vers 4. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es ganz. Und Matthäus 10, Vers 30. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Das zeigt uns, Jesus kennt uns durch und durch. Dann stellt Jesus dem Lahmen eine Frage. Willst du gesund werden? Für den ersten Augenblick empfand ich diese Frage bei der Vorbereitung zur Predigt als makaber. Da liegt einer 38 Jahre durch Krankheit fest auf seinem Lager und wird gefragt, ob er gesund werden will. Natürlich, so möchte man meinen. Nun, so natürlich ist das gar nicht. Im Blaukreuzkreis erlebe ich das von Zeit zu Zeit, wenn die Suchtkranken manchmal gar nicht wollen. Es gibt Leute, die pflegen ihre Krankheit. Da rede ich nicht nur von alkoholkranken Menschen. Aus Krankheit kann man auch Kapital schlagen. Also die Ich-will-Frage ist nicht ganz unbedeutend. Die Antwort des Lahmen ist eine Erklärung seiner Situation. Ein mit anderen Worten gesagtes Ich will. Es meint ein Ich will schon, aber in meiner Situation habe ich doch keine Chance. Ich zitiere, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir herab. Der Kranke hat keinen, der ihm hilft. Jetzt hätte Jesus ein langes Gespräch anfangen können, warum keiner hilft und wie lieblos das von den anderen Menschen ist und wie traurig seine Situation ist. Tut er aber nicht. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Das war alles. Wenn der Werkmeister, wenn Gott spricht, dann bewegt sich was, im wahrsten Sinn des Wortes. Der Lahme steht sofort auf und vermag sein Bett, also eher eine Ruhematte, nicht so die kompakten, massiven Holzbetten, zu tragen. Das ist gewaltig. Jeder medizinisch angehauchte Mensch würde hier fachlich korrekt bemerken, dass so etwas nicht möglich ist. Die Muskeln sind nach 38 Jahren liegen ganz einfach gar nicht in der Lage dazu, den Menschen tragen zu können. Und dennoch, wenn Gott es sagt, dann ist das so. Es gibt mehrere Beispiele dazu in der Bibel. Ich komme noch darauf zurück. Wie muss das auf die Menschen dort gewirkt haben? Ohne Welle im Wasser, einfach durch eine Aufforderung, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, wird der Mensch am Körper gesund, nach 38 Jahren. Damit ist die erste Frage, ob Jesus heilen und gesund machen kann, mit einem klaren Ja beantwortet. Gleichzeitig ergibt sich eine andere Frage. Warum hat Jesus nicht alle dort in der Jerusalemer Heilanstalt gesund gemacht? Sind ihm die anderen egal? Jesus könnte alle dort gesund machen, ohne Zweifel. Aber würden sie dann auch alle an ihn glauben? Wohl eher nicht. Wie war das denn mit den 10 Aussätzigen? Nur einer hat sich bei Jesus bedankt. Die anderen haben es wie einen Raub dahingenommen. Hauptsache gesund. Jesus könnte alle Kranken heilen. Er muss es aber nicht. Er ist souverän und sein Wille ist zu akzeptieren. Beten wir nicht auch im Vater unser, dein Wille geschehe? Ich hatte einen Freund, der aus dem Alter von 50 an den Folgen einer schweren Erkrankung verstorben. Es war ein wirklich frommer Mann, ganz aktiv im Werk des Herrn. Über die Grenzen von Deutschland hinaus wurde eine riesen Gebetskette gebildet und 14 Tage lang 24/7 für Tobias gebetet und gefleht. Gott hat ihn zu sich genommen. Auch wenn es Zusagen zum ernst gemeinten Gebet gibt, Gott ist souverän. Das war auch für uns als Familie eine Lehrstunde. Ja, Gott kann körperliche Heilung schenken, muss aber nicht. Unser Horizont ist dafür viel zu beschränkt, um das umfänglich durchdringen zu können. In Jesaja 55, Vers 9 heißt es: Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es gibt Fragen, da hast du keine Antwort. Eine Gruppe Menschen hatte der Heilung des Lahmen nichts Gutes abzuringen. Die jüdischen Schriftgelehrten. Wieder mal. Die haben nur noch ein Anliegen, den Jesus müssen wir loswerden. Jesus bringt uns das Volk auf. Das Volk ist mehr von Jesus begeistert als von uns. Das ist nichts Neues unter dem Himmel. Man kann es heute noch genauso beobachten. Du kannst in Kirchenkreisen, also nicht in allen, aber in immer mehr, über Gott und die Welt reden. Du darfst politische Reden führen. Du darfst Greta und deren Jünger, Sternchen innen, zu Heiligen erheben und den Erhalt der Welt an erste Stelle stellen und zur Religion erklären. Übrigens, Luisa Neubauer, also die deutsche Greta, hat den ökumenischen Predigtpreis 2023 für ihre Predigten zum Klimawandel erhalten. Ich war sprachlos, wo ich das erfahren habe. Du darfst ein kunterbuntes Regenbogenleben führen. Übrigens, der Regenbogen gehört Gott, nicht der Gender-Ideologie. Der letzte Kirchentag lässt grüßen. Aber wenn du konkret mit Jesus kommst, dann bist du ganz schnell ein Fundamentalist, ein Angstmacher, ein intoleranter Mensch. Habt ihr das auch schon erlebt? Was für eine Augenwischerei, wenn du zum Arzt gehst, dann willst du doch auch die Wahrheit über deinen gesundheitlichen Zustand wissen. Willst wissen, wie du dran bist. Wenn dir aber Jesus in seinem Wort die Wahrheit über dein Leben sagt, der die personifizierte Wahrheit, das lebendige Wort Gottes selbst ist, der von sich sagen darf, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann interessiert es das nicht. Der Lahme hatte gerade eine positiv gesehen folgenschwere Begegnung mit Jesus. Jesus hat seinen Körper geheilt. Der freut sich gerade, seine Beine wieder gebrauchen zu dürfen. Und schon gibt es Breitseite. Die Juden nun sagten zu dem Geheilten: Es ist Sabbat und es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Was für Spießer! Der Lahme hatte 38 Jahre Sabbat. Da war nichts mit irgendwelchen Tätigkeiten, weder an all den Sabbaten noch den gesamten 13.870 Tagen. Da war Schmerz und Frust angesagt. Da war enttäuschte Hoffnung, ja, Hoffnungslosigkeit. Ihr wisst bestimmt, wie man sich da fühlt, diese Erfahrung aber über 38 Jahre machen zu müssen. Das ist fast nicht vorstellbar. Wir blicken jetzt mal ganz kurz voraus. In Johannes 7, 19 bis 24 könnt ihr zu Hause gerne mal nachlesen, wie Jesus mit diesem Vorwurf umgeht. Da bekommen die Pharisäer eine Lehrstunde von Jesus. Genau zu diesem konkreten Vorwurf. Mit der Schrift selbst überführt Jesus die Schriftgelehrten des Irrtums. Das muss großartig gewesen sein. Ich zitiere: Einige von den Bewohnern Jerusalems sagten nun, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben denn etwa die Obersten in Wahrheit erkannt, dass dieser der Christus ist? Da war also ganz schön was los. Die Pharisäer haben das Maul gestopft bekommen und das Volk wundert sich. Soweit der kurze Vorausblick. Die Zeit der Rechtfertigung war zu diesem Augenblick noch nicht reif. Zurück zu unseren aktuellen Handlungen. Der Lahme befindet sich also mitten in einem Verhör. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich zurückgezogen, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Jesus ist der Handelnde im Leben des Lahmen. Deshalb habe ich das jetzt so komisch vorgelesen. Ne? Wenn du Jesus in dein Leben lässt, dann ist das auch so. Farbe kommt in dein Leben, wenn der Meistermaler malt, so singen wir in einem Lied. Der Lahme kann die Frage, wer ihn geheilt hat, nicht beantworten. Jesus hatte sich ihm noch nicht vorgestellt. Zu dem Zeitpunkt hatte sich Jesus bereits zurückgezogen. Der geheilte Lahme gebraucht nun freudig seine Beine. Er geht in den Tempel und dort begegnet er wieder Jesus. Jesus gibt sich zu erkennen, erinnert an seine Heilung und konfrontiert ihn zugleich mit einer ganz steilen Vorlage. Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Wow, was für ein Satz von Jesus. Da bist du gerade gesund geworden, freust dich über das endlich laufen können, darfst wieder Anteil am gesellschaftlichen Leben haben und dann dieses. Sündige hinfort nicht mehr, damit ihr nichts Ärgeres widerfahre. Wer sündigt denn nicht? Wir sind allzumal Sünder. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit? Beides wird hier in einem Atemzug genannt. Gibt es denn noch etwas Wichtigeres als Gesundheit? Kann es etwas Schlimmeres geben, als 38 Jahre lang krank zu liegen? Ja, wir sind Sünder allzumal. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, wird er dir zeigen, was alles schief liegt. Jesus lädt uns ein, unser Leben von ihm bestimmen zu lassen. Er schenkt dir Sünden Erkenntnis. So dies geschieht, wird sich auch dein Denken, deine Lebenseinstellung ändern. Somit wird es dir gelingen, viele Dinge, die du vorher getan hast, nicht mehr tun zu müssen. Dass dabei nicht alles glatt läuft, ist normal. Jesus kann dir eine neue Freiheit schenken, gewisse Dinge eben nicht mehr tun zu müssen. Das beste Beispiel ist die Umwandlung des Saulus zum Paulus. Oder die vielen Blaukreuzler, die keinen Alkohol mehr trinken müssen und jährlich in Chemnitz ihr Lied der Geretteten singen. Das ist immer eine ganz große Sache, dass jeder, der frei geworden ist von Alkohol, da gibt es dann einen Chor, der Chor der Geretteten. Und dann singen die dort in dem Chor das Gerettetenlied. Es ist fantastisch. Einen generellen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde kann man nicht herstellen. Sicher, wenn du die Warnungen Gottes bezüglich Sauferei und Völlerei in den Wind schlägst, hat das gesundheitliche Folgen. Wenn du dich mit okkulten Dingen beschäftigst und diese praktizierst, kann deine seelische Gesundheit arg in Schieflage kommen. Am Beispiel in Johannes 9, Verse 1 bis 3 können wir sehen, dass man einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit nicht generalisieren kann. Ich zitiere: Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist, blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wisst ihr, die Heilung des Lahmen in unserer Predigtbetrachtung ist genau so etwas, wie hier beschrieben. Es sollen die Werke Gottes offenbart werden. Solche Handlungen sind Wegweiser. In die Richtung geht es zu Gott. Das ist so, wie wenn du mit dem Auto unterwegs nach Dresden bist, dann kommst du an ein Schild vorbei und da steht Dresden 80 Kilometer drauf. Da hast du doch auch nicht den Gedanken, dort anzuhalten und zu meinen, in Dresden zu sein. Da fährst du doch glatt die 80 Kilometer weiter in die angezeigte Richtung. Es ist also offensichtlich, Gesundheit, die körperliche Heilung ist ein hohes Gut, aber es bringt dich nicht in den Himmel. Es zeigt dir die Richtung dorthin. Gibt es nun ein höheres Gut als die Gesundheit? Jesus spricht von einem noch ärgeren als Krankheit. Und da reden wir nicht von Schnupfen, nicht einmal von Männerschnupfen, der bekanntlich ganz furchtbar sein soll. In Römer 6, Vers 23 finden wir die nüchterne Diagnose zu allen Menschen, weil wir alle Sünder sind. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So sieht es aus. Ohne Jesus keine Hoffnung. Ihr kennt den Satz bestimmt: Rauchst du, stirbst du. Rauchst du nicht, stirbst du auch. Also rauche. Das ist eine billige Rechtfertigung des Rauchens, im übertragenen Sinne eine Rechtfertigung von Sünde. Ihr Lieben, sterben müssen wir alle, mehr oder weniger gesund. Die Sterberate liegt bei 100%. Aber in Römer 6, Vers 23 geht es nicht um den leiblichen Tod. Es geht um die Ewigkeit. Das ist eine ganz andere Nummer. Es gibt also ein noch höheres Gut als die Gesundheit. Es ist der Einzug in die Ewigkeit bei Gott, die Krone des ewigen Lebens. Nirgends steht in der Bibel, dass nur fitte und schöne und gesunde Menschen in den Himmel kommen. Was investieren wir Menschen nicht alles an Zeit, Geld und Kraft, um gut auszusehen, fit zu sein und gesund zu leben. Um das klarzustellen, ich rede nicht gegen Sport und Fitnesstraining. Es geht um den Stellenwert der Dinge in deinem Leben. Was ist die Nummer eins in deinem Leben? Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Paulus weiß auch um die Dinge und nutzt das Bild vom sportlichen Triumph und die dazu nötigen Entbehrungen des Sportlers. Ich lese aus 1. Korinther 9, die Verse 4 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher so, nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ein starkes Bild, was hier Paulus nutzt. Alles Mühen des Sportlers, nur um eine vergängliche Krone zu bekommen. Freilich, es ist ein schönes Gefühl, Gewinner zu sein. Der Beifall der Menschen, die Ehrerbietung für einen sportlichen Sieg, das tut gut. Als Christen sind wir aufgefordert, mit gleicher Leidenschaft und Bereitschaft in den Dienst Jesu zu stehen, wie es der Sportler für eine Goldmedaille und einen Siegerkranz tut. Die unvergängliche Krone möchte ebenfalls erkämpft sein, aber wisst ihr, den eigentlichen Kampf hat Jesus für uns schon geführt. Dieser Kampf war am Kreuz von Golgatha. Und deswegen kann ein Gotteskind die Füße nicht stillhalten und geht in den Ring, in die Laufbahn. Im 1. Timotheus 6, Vers 12 steht: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das ist mein Konfirmationsspruch. Und je älter ich werde, desto wichtiger wird er mir. Hören wir noch auf weitere Bibelstellen, wo uns Gott zu diesen Kämpfen etwas zu sagen hat. In Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Oder in 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Für diese flehte ich 3-mal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt: Lasse dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheit, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Liebe Geschwister, was für eine Aussage. Paulus spricht nicht nur von Krankheit alleine, auch von Nöten und Schmähungen um Christi willen. In Zschorlau, das ist eine Nachbargemeinde, wo ich wohne, in Zschorlau habe ich zum ersten Mal das Lied gehört: Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das hat mich voll abgeholt. Es ist vor dem Hintergrund der Arbeit bei Open Doors entstanden. Da erleiden Christen unvorstellbares Leid am eigenen Körper durch Folter, fehlende medizinische Behandlungen oder gar Ermordung und materielle Entbehrung durch Beraubung, Enteignung sowie seelisches Leid durch Verachtung und Isolation in der Gesellschaft. An dieser Stelle würde ich darum bitten, dass wir... Nee, noch nicht. Alles gut. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einwurf machen. Hier vorne steht ein Gewächs, das ist jetzt nicht zwingend... Nee, eine Palme ist das nicht. Ich kann gerade so Blume schreiben. Ich bin jetzt nicht der Gärtner, aber ich möchte mal auf Israel verweisen. Ihr wisst, dass seit 7. Oktober furchtbare Dinge geschehen sind, wie Israel überfallen worden ist. Und wenn ich die Berichte von Open Doors mir anschaue, was dort Christen erleiden und wie jetzt mit dem Volk Israel umgegangen wurde, wie dort grausamste Taten begangen worden sind, dann ist das für mich sehr, das geht mir sehr, sehr nahe. Und wenn Paulus das hier schreibt, da war Christ nicht in erster Stelle Jude und ist deshalb verfolgt worden, so wie hier die Juden, bloß weil sie Juden sind, jetzt, dass denen übelst mitgespielt worden ist, sondern das waren dann auch schon Christen. Und wir dürfen mehr als dankbar sein, dass wir uns hier in Frieden, in Freiheit versammeln dürfen. Das ist ein sehr hohes Gut, das ist nicht selbstverständlich. Und was der Islam für ein hässliches Gesicht haben kann, das hat er jetzt gezeigt in Israel mit den Gräueltaten, die dort begangen worden sind. Und wir lassen das jetzt mal eine Palme sein hier einfach, wir sind dort eingepfropft. Wir als Christen, wir dürfen Gottes Kinder heißen. Das heißt, Israel ist die Decke über die Augen gelegt, die erkennen Jesus noch nicht. Die warten noch auf ihren Jeschua, wir auch, habe ich ja eingangs gesagt, wir sind im großen Advent. Wir warten auf unseren Herrn Jesus. Und den Juden ist die Decke drüber getan und sagen wir, das ist Gnade, so ist das Evangelium auch zu uns gekommen. Und wir sind eingepfropft in diesen Ölbaum, wir sind ein Teil dessen, das sind unsere Wurzeln. Da können wir nicht einfach die Augen verschließen und sagen, was in Israel ist, das geht uns nicht an. Nein, wir sind Geschwister. Ja? Und aus diesem Grund möchte ich da nochmal darauf hinweisen, dass wir da im Herzen auch mit Israel verbunden sind und für Israel beten. Und machen wir uns nichts vor. Also auf der Liste des Islam, die stehen an allererster Stelle die Juden. Dann sind wir dran. Dann stehen dort die Christen. Und dann alle anderen Ungläubigen. Da ist nichts mit Toleranz. Das sollten wir uns einfach mal noch vor Augen halten, angesichts des Textes von Paulus, in dem er von Schmähungen, von Ängsten für Christus und von Verfolgung und gar von Umbringen redet. Das ist alles Realität. Also, körperliche Leiden durch Krankheit können dir genauso ganz schlimm zusetzen. Und dennoch, da gibt es etwas, was den Betroffenen Trost schenkt. Es ist die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Jesus kann dir gerade in deiner Schwachheit zu einer starken Hoffnung auf die Ewigkeit in seinem Reich verhelfen. Er kann und wird dich tragen, so du es zulässt und ihm dein Leben vollumfänglich überlässt. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel kennt, wo einer mit Gott spricht und sie schauen das so auf das Leben desjenigen zurück. Sagt er, guck mal hier, da sind wir zusammengelaufen, sagt derjenige zu Gott. Da siehst du unsere zwei Fußspuren am Strand. Und gerade dort, wo mir so schlecht ging, wo ich nicht mehr konnte, da hast du mich verlassen. Da sind nur noch ist bloß noch eine Spur zu sehen. Na Gott, spricht Gott zu ihm, sagt er, nee, mein Bruder, da habe ich dich nicht verlassen. Da habe ich dich getragen. So ist Gott. Also, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Während der Vorbereitung habe ich mit drei Bibeln gearbeitet. Eine davon habe ich als Geschenk von einem ganz lieben Bruder bekommen. Mein Freund, der Lange Helmut. Ich weiß, kennt jemand Lange Helmut? Da ist im Blaukreuzkreis eigentlich bundesweit bekannt. Er ist jetzt auch schon weit über 90, also ein ganz toller Diener im Herrn. Ich habe in der Bibel geblättert und wollte eigentlich so von den Korinther hinter zur Offenbarung blättern. Und dabei habe ich ein Kalenderblatt gefunden von 2012. Dort war die Stelle in der Bibel von der Gnade und der Schwachheit, eben gerade das von Paulus, zu finden. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Da rief ich dort an und durfte seine Frau, die Dorothea, sprechen. Die Bibelstelle ist ihr Konfirmationsspruch. Und sie hat mir genau das bezeugt. Sie hat sehr starke Schmerzen und weiß ich von Jesus getragen und freut sich ganz sehr auf die Ewigkeit. Das hat mich tief beeindruckt. Und jetzt hören wir das Lied, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wie gesagt, vor dem Hintergrund Oben Doors. Die Musiker waren mit Oben Door unterwegs und haben daraufhin inspiriert, was die dort gesehen und erlebt haben, ihr Lied geschrieben. Hört es euch mal an.
Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat, in was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mir tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Mit Fokus auf die Ewigkeit leb ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe.
Vielen Dank. So, und nun haben wir es auch gleich geschafft. Sorry, Lehrer könnt ihr manchmal nicht anders, ne, wenn ich einmal in Fahrt bin. Also, ihr Lieben, ihr habt heute gehört, wie das lebendige Wort Gottes, also Jesus Christus selbst, positive Veränderungen in eurem Leben bringen kann. Wie Jesu Kraft, Geduld und Hoffen schenken kann. Auf sein Wort dürfen wir vertrauen. Somit ist die letzte Frage nach dem Medikament für Heilsgewissheit ebenfalls beantwortet. So möchte ich schließen mit einem Zitat, das habe ich auf dem Tag der Sachsen auf einer alten Buchdruckmaschine selbst drucken dürfen. Ich wusste nicht, was für ein Text da gedruckt wird. Umso mehr habe ich mich dann beim Herausnehmen des Blattes gefreut. Und ich will euch das vorlesen. Das ist ein Spruch aus Johannes 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Amen.